Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Herzlich willkommen zur 18. Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo an alle, die uns gerade zuhören. Hallo, liebe Eva.
Hallo, Sabine.
Wir wollen heute über die Autoindustrie sprechen. Warum? Expertinnen und Experten sagen, zumindest habe ich das so gelesen, dass die Autoindustrie sich derzeit in einer der größten Umbruchphasen ihrer Geschichte befindet. Im Wesentlichen hängt es am Wechsel vom Verbrennermotor zu Elektroantrieben. Das ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner Kulturkampf mittlerweile. Es hängt natürlich auch die Digitalisierung damit zusammen, die Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte. Aber was auch dazu kommt, jenseits jetzt dieser technischen Seite, ist, dass die Branche seit einiger Zeit unter einer sogenannten schwachen Nachfrage leidet. Ich habe mal nachgeguckt und habe gefunden, dass im Jahr 2023 weltweit 4 Millionen Autos schlicht und ergreifend sich nicht verkauft haben, also klassische kapitalistische Überproduktion. Die 4 Millionen, die ich gerade gesagt habe, beziehen sich übrigens auf die globale Produktion und wir richten den Fokus jetzt aber bei unserer Auseinandersetzung mit der Autoindustrie auf den Standort Deutschland. Und das führt unter anderem auch noch andere Aspekte, aber auch das zu einem Verlust an Arbeitsplätzen. Und die Tendenz sieht da eher nicht so gut aus. Hersteller und Zulieferer planen weitere Entlassungen. Es wird auch von Standortverlagerungen ins Ausland geredet, wenn dort die Löhne billiger sind zum Beispiel. Das heißt im Rahmen eines des üblichen, unerbittlichen kapitalistischen Konkurrenzkampfs um globale Marktanteile. Wo auch die zentrale Frage ist, wer hat eigentlich die Nase vorn bei der E-Mobilität? Die Antwort jener, die von diesen Verhältnissen auch profitieren, also die Eigentümerinnen an den Fabriken, ist, die Beschäftigten, die eben da noch übrig bleiben, sollen mehr arbeiten, effizienter arbeiten, verdichteter und natürlich für weniger Geld. Wir wollen jetzt in dieser Folge nicht diese große makroökonomische Perspektive einnehmen, sondern wir wollen mal in die Fabrik gehen und mal gucken, was das eigentlich mit den Menschen macht, die dort vor Ort arbeiten, weil diese Arbeitsrealitäten eigentlich in der öffentlichen Debatte viel zu selten vorkommen. Dabei ist es so, dass die Beschäftigten in der Autoindustrie mit den Zuliefererbetrieben insgesamt derzeit 780.000 Menschen ausmachen in Deutschland. Und genau die stehen mitten im Zentrum dieser großen Auseinandersetzung, von denen ich jetzt einleitend gesprochen habe. Eva, du hast zu diesem Thema ein Interview geführt mit Rhonda Koch. Rhonda arbeitet als Referentin für den Betriebsrat des VW-Werks Baunatal bei Kassel und sie forscht gleichzeitig in dem VW-Werk für ihre Dissertation. Wie bist du überhaupt auf Rhonda gekommen und vor allen Dingen auf diesen ganz speziellen Zugriff aufs Thema?
Ja, wir haben ja das Thema Krise in der Autoindustrie immer mal wieder in unseren Podcasts gestreift. Einmal, glaube ich, in der Folge zur Wettbewerbsfähigkeit und dann auch in der Frage oder in der Folge zur Aufrüstung. Und mich hat immer so ein bisschen auch die Frage umgetrieben, oder sie treibt mich auch immer noch um, was macht es eigentlich, wenn jetzt in den Kernzonen der Industriearbeit, also bei gut bezahlten, meist noch mit einem hohen Status und sozialer Sicherheit versehenen Jobs, wenn da Arbeitsplätze verloren gehen, dass man unweigerlich denkt, okay, das ist auch ein weiteres Einfallstor für die AfD. Ne? Also diese sozialen Abstiegsängste und den Angst vor dem Arbeitsplatzverlust sozusagen zu instrumentalisieren, auszunutzen, um neue WählerInnen für sich zu gewinnen. Das heißt, mich hat die Frage beschäftigt, was macht man dagegen eigentlich? Was kann man tun? Und dann traf ich auf einer Geburtstagsfeier Rhonda Koch und hatte die länger nicht gesehen. Also man muss dazu sagen, Rhonda ist eine ehemalige Kollegin, auch aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie hat da auch mal gearbeitet und wir kamen ins Gespräch und ich habe gefragt, sag mal, was machst du eigentlich gerade? Und dann erzählte sie von ihrer Arbeit in diesem VW-Werk. Und ich fand es wahnsinnig spannend. Wir begannen also mit der AfD-Frage. Und dann hat sie aber angefangen, einfach zu erzählen, wie die Arbeit für die Kollegin da läuft. Und es war eine wahnsinnig, ja, so lebensnahe, einprägende Erzählung. Und zum einen hat es mir nochmal so klar gemacht, wie entfremdet und unter welchen Bedingungen die Leute da eigentlich arbeiten. Und zum anderen fand ich diesen Punkt so eindrücklich, wie sie geschildert hat, dass diese große gesamtgesellschaftliche Transformation, also der Wechsel hin zur E-Mobilität, wie sich das eigentlich in den Betrieben übersetzt in die kleine Transformation auf betrieblicher Ebene. Und wie sozusagen die schlechten Bedingungen, zu denen auf der Betriebsebene die Leute transformiert werden, wie sie dann auch sagen, das erzählt auch Ronda später, wie das zurückwirkt auf die großen politischen Debatten wiederum um die sozialökologische Frage. Also wo da auch eine Ablehnungshaltung dann zum Teil entsteht gegen irgendwie den Wechsel hin zur E-Mobilität und warum dann auch teilweise rechte Kräfte Zulauf erhalten. Und das fand ich so interessant, dass ich gedacht habe, wir müssen Ronda unbedingt mal einladen, denn eine These von ihr ist auch, wir müssen erst einmal diese Realität der Beschäftigten wahrnehmen. Also wir müssen verstehen und anerkennen, wie die heutzutage arbeiten müssen, bevor wir überhaupt über so Allianzen nachdenken können, im ganz Großen, um die sozialökologische Wende oder eben eine gesamte Mobilitätswende voranzubringen. Ja? Weil da gibt es ja auch viele Leute aus der Klimabewegung, die darüber nachdenken, wie schaffen wir das, da mehr Druck zu entwickeln. Und es ist ja völlig klar, ohne das gemeinsam mit den Beschäftigten, auch in der Automobilindustrie zu tun, wird das keine Chancen haben, ne? Wird das keine Kraft entwickeln. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen unbedingt mal ein Interview mit Ronda machen.
Sehr schön. Vielleicht kann ich noch ergänzen. Wir stellen ja trotzdem ein paar weiterführende Literaturhinweise in die Shownotes, Eva, oder?
Genau, das machen wir auf jeden Fall. Und zwar zu den Themen, die du jetzt angerissen hast. Ne? Also auch nochmal so die große Ebene, warum steckt die Automobilindustrie eigentlich in der Krise?
Genau. Und ergänzen kann man vielleicht auch nochmal auf die Folgen von unserem Podcast hinweisen, die ganz gut dazu passen, nämlich die zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit 9 und 10 und auch die eigentlich zum Klima, Folge 14. Die passen als Ergänzung auch gut dazu, ne?
Mhm.
Okay, Eva, dann lass uns mal reinhören in das Interview.
Ja, warte, ganz kurz, bevor wir starten. Mhm. Eine kurze Erklärung. Ronda erwähnt ziemlich zu Anfang den Taylorismus. Und da vielleicht nochmal ganz kurz einen Satz zu Frederick Winslow Taylor. Das war ein Ingenieur und der gilt auch so als einer der Mitbegründer der Arbeitswissenschaften. Der hat im späten 19., frühen 20. Jahrhundert so eine Management-Theorie entwickelt, um die Arbeit effizienter zu organisieren. Und da geht es eben darum, wie man Arbeitsabläufe rationalisiert, ne, indem die so zerlegt werden in ganz einfache, kleinteilige und immer wiederholbare Aufgaben. Und Ronda führt das dann auch so ein bisschen aus, aber sie prägt halt diesen Begriff so ein, zwei Mal und das wollte ich kurz vorab dann nochmal einführen. Und wir werden dieses Interview heute mal in Gänze absenden und wir beide unterhalten uns dann am Ende nochmal kurz darüber, ne?
Genau.
Also dann geht's los. Ja, Ronda, ich freue mich sehr, dass wir heute das Interview miteinander führen können. Kannst du dich kurz vorstellen, was du arbeitest?
Ja, ich bin Soziologin, habe eigentlich Philosophie studiert, schreibe jetzt eine Doktorarbeit in Soziologie, arbeite aber in Teilzeit als Referentin beim Betriebsrat im Volkswagenwerk in Baunatal, das ist in der Nähe von Kassel, mit und kann so quasi Betriebsratsarbeit kombinieren mit meiner Forschung im Betrieb.
Und worum dreht sich deine Forschung?
Also eigentlich interessiere ich mich dafür, wie Automobilarbeiterinnen über die Klimakrise denken, wie sie die Klimakrise verarbeiten. Und mit der Zeit wird das Thema, so wie das immer bei so Promotionsprojekten ist, immer größer. Mittlerweile interessiere ich mich eigentlich für die Frage, wie die BaunatalerInnen und Baunataler eigentlich die Welt, in der sie leben, erfahren.
Ah, okay, sehr interessant. Wir steigen direkt mal ein mit einem Blick auf die Zustände bei VW. VW Baunatal oder das Werk in Kassel-Baunatal, das ist ja ein sogenanntes Komponentenwerk. Was heißt es eigentlich genau und wie viele Menschen arbeiten da insgesamt an dem Standort? Und vor allen Dingen, wie viele Menschen arbeiten eigentlich so richtig in der Fertigung oder in der Halle? Ich habe gelernt, man sagt dazu auch auf dem Hallenboden.
Genau, Bauernanteil ist ein Komponentenwerk. Das heißt einfach nur, dass quasi keine fertigen Autos aus dem Werk rausfahren, sondern Komponenten für Autos produziert werden. Im Bauernanteil war das lange und sind immer noch vor allem Getriebe für Autos, also keine Verbrennermotoren, sondern die Getriebe für die Autos. Und mittlerweile ist das Werk eben, befindet sich in Transformation, wie man es auch im Unternehmen selber so nennt. Das bedeutet, es gibt eine ziemlich große Umstellung eigentlich fast aller Abteilungen hin zur Elektromobilität. Also mittlerweile werden an dem Standort insbesondere Stratoren für die E-Motoren hergestellt. Genau, und insgesamt arbeiten so in etwa 15.000 Menschen in Baunatal, von denen so circa 10.000 in der direkten Produktion arbeiten, sprich auf dem Hallenboden. Wenn man sagt, jemand arbeitet auf dem Hallenboden, dann meint man damit meistens Menschen, die in der Montage, in der Fertigung arbeiten oder eben so den klassischen Facharbeiter.
Nun ist es ja so, dass eine Arbeit bei VW landläufig ja immer noch als ein sehr privilegierter Job gilt, ne? Also die Arbeit ist gut qualifiziert oder da arbeiten Leute, die gut qualifiziert sind. Sie ist gut entlohnt und es gibt in den meisten Werken in der Automobilindustrie oder ich glaube in fast allen einen hohen Grad an gewerkschaftlicher Organisierung. Ich hatte gelesen, in Kassel sind das sogar so um die 90%. Es gibt einen hohen Grad an betrieblicher Mitbestimmung. Das klingt ja alles erstmal super, aber in unserem Vorgespräch zum Interview hattest du ja schon mal so gesagt, wir müssen wieder viel mehr über Entfremdung in der Arbeit sprechen und darüber, was auf dem Hallenboden wirklich los ist. Was ist denn da wirklich los?
Also es ist eine gute Frage. Ich wollte vielleicht nochmal eine Sache zur Entlohnung von Automobilarbeitern insgesamt sagen, weil das jetzt auch mit dem Tarifkonflikt letztes Jahr wieder Thema war, dass die überdurchschnittlich viel verdienen. Und so richtig stimmt das eigentlich auch nicht. Also wenn man sich sozusagen anguckt, was jemand verdient, der jetzt da zum Beispiel in der Montage arbeitet, dann sind das in etwa so 4.300 brutto. Wo natürlich, das ist besonders, Schichtzulagen draufkommen. Also wenn ich in der Nacht in der Montage arbeite, bekomme ich auf mein Entgelt 25% mehr drauf. Das ist schon viel, aber am Ende des Tages sozusagen sind wir nicht meilenweit entfernt quasi vom Durchschnittsbruttoverdienst in Deutschland, der ja gerade so bei 4.000 Euro liegt. Trotzdem verdienen die gut, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber manchmal verliert man diese Relation und hat so eine Imagination des Automobilarbeiters oder der Automobilarbeiterin, die so ein bisschen wie die Made im Speck lebt. Und das ist eigentlich auch nicht mehr so der Fall. Vor allem auch über die Zeit hat sich das sozusagen auch so ein bisschen eingestellt. Aber das vielleicht nur so vorweg, weil es wichtig ist, auch wenn man politisch sozusagen über den Automobilarbeiter spricht. Naja, und ansonsten ist, glaube ich, wenn man sich fragt, wie sieht eigentlich die Arbeit am Hallenboden aus, glaube ich schon am hilfreichsten, wenn man so ein bisschen in die Geschichte der Automobilarbeit reinguckt und sich quasi anguckt, was hat sich verändert über die Zeit und was ist eigentlich ziemlich gleich geblieben. Und viele von uns haben ja wahrscheinlich diese Charlie Chaplin-Fabrik von vor gefühlt 100 Jahren im Kopf, ne? Also so die erste Ford-Fabrik in Detroit aus den 1905 oder 1910er Jahren. Und das ist eigentlich ein Bild, was natürlich irgendwie uralt ist, aber es gibt eben viele Elemente von diesem klassischen Taylorismus, die du nach wie vor auf dem Hallenboden eigentlich ziemlich ähnlich wiederfindest. Also es gibt zum Beispiel diese bestimmte Charakteristika der taylorisierten Arbeit ist, dass konzeptionelle und ausführende Arbeit komplett getrennt sind. Und das merkst du natürlich total. Also wenn du auf dem Hallenboden arbeitest, bedeutet das, dass du bist rein ausführend. Es gibt jemand anders, der hat den Plan und du musst diesen Plan millimetergenau eigentlich ausführen. Es ist ein klassisches Charakteristika, das sieht man überall in der Halle. Dann natürlich ganz typisch für einen Taylorismus, was immer noch genau so ist, dass die Arbeit insgesamt in so Kleinstoperationen zergliedert wird. Also in der Soziologie gibt es einen Soziologen, Harry Braverman, der hat das schon ganz früh angeguckt. Der sagt zum Beispiel, dadurch werden die Arbeiter zu Detailarbeitern degradiert. Also du arbeitest wirklich nur an sozusagen einem kleinen Stück. Und es ist tatsächlich auch so, wenn ich Kolleginnen frage, ne, an was arbeitest du, es ist nicht garantiert, dass sie dir sagen können, an welchem Punkt des Autos sie sozusagen gerade etwas entwickeln, geschweige denn dir erklären können, wirklich, was sie da eigentlich genau gerade herstellen. Also das sind sozusagen so, würde ich sagen, auf jeden Fall so Kontinuitäten des Taylorismus, wo einem einfach klar sein muss, dass das weiterhin so ist, weil man ja viel auch irgendwie dann so in den 18 Jahren vor allem so über Humanisierung der Arbeit und Teamarbeit gesprochen hat. Und manchmal bleibt es so hängen, als wäre das jetzt so gewesen oder würden die da jetzt sozusagen in Teamarbeit und so arbeiten.
Stimmt,
und das
ja.
ist definitiv nicht so. Und gleichzeitig hat sich natürlich viel verändert über die 100 Jahre. Es sind eigentlich, ich würde sagen, so zwei Sachen, die so ganz viel besprochen werden. Das eine ist natürlich Automation, Digitalisierung, jetzt im Grunde auch die Dekarbonisierung der Werke, wo auf jeden Fall die Kollegen das auch selber mir immer wieder so beschreiben, wenn ich gerade mit so Kollegen spreche, die einfach seit 40 Jahren bei Volkswagen arbeiten. Was hat sich verändert? Die sagen, die Arbeit ist nicht mehr so körperlich so schwer, weil die Maschinen ihnen Arbeit abnehmen. Ne? Also vor allem gefährliche Arbeit, Gießen, wo man sich schnell verbrennen kann, schwere Lasten heben und so weiter, ist die Robotik total eingestiegen. Das sind sozusagen auch positive Entwicklungen, wenn man so will. Gleichzeitig, und das zeigen halt auch viele Studien, ist aber durch die Automation insgesamt die Arbeit nicht leichter geworden im Sinne von weniger, sondern Arbeitsverdichtung hat stattgefunden. Es gibt mehr Stress auf Arbeit und tatsächlich auch mehr psychische Belastung. Wenn man sich das so überlegt, dann kann man sich das, finde ich, auch immer ganz gut vorstellen. Ich habe auch selber ein bisschen mitgearbeitet in der Montage und da merkt man das richtig. Die Maschinen, die klauen einem auch das Handwerk. Ne? Also die nehmen einem richtig, und mir jetzt persönlich natürlich nicht, aber den Kollegen, die da seit 20 Jahren arbeiten, denen wird richtig Erfahrung geklaut, Wissen geklaut, ne? Was dann einfach die Maschine übernimmt. Und du wirst sozusagen noch mehr zur ausführenden Kraft. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Aber bevor ich jetzt gleich am Anfang zu viel rede, ich glaube, die zweite Entwicklung, die ist wirklich wichtig, die man auch länger sozusagen sich angucken und genauer studieren muss, weil sie politisch jetzt, glaube ich, von Relevanz hat, ist eigentlich sozusagen die, dass wie die Betriebe geführt werden mittlerweile, also die Autofabriken. Da gibt es eine große Debatte auch in der Wissenschaft dazu, aber im Grunde sozusagen wird es unter dem Stichwort der vermarktlichten Unternehmen oder der inneren Vermarktlichung diskutiert, womit eigentlich sowas gemeint ist wie die organisatorische Reaktion der Unternehmen auf Globalisierung, Weltmarktkonkurrenz, instabilere Märkte und so weiter. Wo im Grunde die Unternehmen gesagt haben, wir müssen irgendwie die Unternehmen jetzt so führen, dass sie quasi sensibler auf Markterfordernisse reagieren können. Klaus Dörre zum Beispiel nennt das flexibel marktzentrierte Arbeits- und Produktionsmodell. Damit ist eigentlich gemeint, dass du quasi in diesen Fabriken nicht mehr so diese klassische Top-Down Organisation hast, sondern es sozusagen eine dezentrale Zergliederung quasi in einzelne Organisationseinheiten gibt. Und das kenne ich total jetzt auch da aus der Mitarbeit und wenn ich unterwegs bin. Jede Abteilung ist quasi nicht einfach nur eine Abteilung, die bestimmte quasi Aufgaben und Tätigkeiten verrichtet, sondern die sind immer Kostenstellen. Also die haben ihre eigenen Zahlen und Gewinne sozusagen zu realisieren. Und das produziert natürlich total Verantwortungsdelegation nach unten. Also jeder Einzelne wird plötzlich sozusagen unmittelbar eigentlich mit dem Markt konfrontiert, weil wenn du deine Arbeit nicht machst, dann kommen wir auf dem Markt nicht voran und dann haben wir hier so ein richtiges Problem. Und das Zweite, was damit einhergeht, ist, dass diese innere Vermarktlichung gleichzeitig die Art, wie die Arbeit kontrolliert wird, also wie Herrschaft funktioniert im Betrieb, anders ist. Eine Arbeitssoziologin, die ich total cool finde, Sarah Nies, die lese ich ganz viel, die beschreibt es so, dass sie sagt, früher gab es direkte Steuerung, ne, also direkte Kontrolle quasi oder Disziplinarmacht. Heute ist eher indirekte Steuerung, das nennt sie Herrschaft durch Abwesenheit. Und das ist wirklich was ich von den Kollegen ganz viel zu hören bekomme. Also du hast Probleme auf der Arbeit, Maschine läuft nicht, läuft schon wieder nicht. Es ist ganz oft, dass die Maschinen sozusagen immer wieder denselben Fehler produzieren. Aber du kannst es nicht kommunizieren bis zum Ende. Du setzt es ab quasi morgens bei der Übergabe als Problem, aber es wird nicht behoben. Du kriegst den entsprechenden Unterabteilungsleiter nicht zu Wort. Und das ist eine soziale Struktur, die, glaube ich, richtig Wut produziert, weil du deine Konflikte nicht besprechen kannst. In der Soziologie nennt man das adressatenlose Wut, die dadurch produziert wird auf dem Hallenboden.
Okay, das ist, finde ich, sehr eindrücklich, wie du das schilderst. Das heißt, man hat eigentlich eine Situation, wo der Druck des Marktes nochmal viel stärker an die Leute nach unten durchgereicht wird, aber sie gleichzeitig weder die Rückmeldung geben können, wenn es schief läuft oder das wird nicht adäquat bearbeitet. Aber vor allen Dingen ist ja ganz sicherlich nicht damit einhergegangen, dass die Leute tatsächlich mehr Möglichkeiten haben, über ganz zentrale Produktionsfragen mitzuentscheiden. Ne?
Richtig, also das hast du eigentlich genau richtig zusammengefasst.
Okay, ja, du hast jetzt schon gesagt, das sorgt für sehr viel Wut. Ich wollte noch mal fragen, weil ich das gelesen hatte in einer Studie von dem Soziologen Klaus Dörre und weiteren KollegInnen, die würden wir auch verlinken in den Shownotes. Da fand ich das interessant. Die haben ja viele Interviews geführt mit Beschäftigten, dass so die Beschreibung dessen, wie auch ein Arbeitsalltag empfunden wird und wie auch Freizeit nur noch empfunden wird, dass das auch so drastisch ist. Also, dass so dieses Gefühl ist, man kommt eigentlich nur noch völlig ausgelaugt durch den Arbeitstag, was auch damit zu tun hat, dass es ein sehr, sehr herausforderndes Schichtsystem gibt und auch eine sehr enge Taktung, in der man arbeiten muss. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen anschaulich erzählen, was bedeutet das eigentlich? Also, Wie wechseln die Schichten? Wie viele Tage hintereinander muss ich da vielleicht kloppen? Und was sind das für Takte, in denen ich da funktionieren muss auf dem Hallenboden?
Ja, also das ist im Grunde, kann man sozusagen sagen, klassisch Dreischichtsystem. Das bedeutet, dass du eine Woche Frühschicht hast, die beginnt um 6.30 Uhr und endet um 14.30 Uhr. Die Woche drauf machst du eine Spätschicht von 14.30 bis 22.30 und die Woche drauf kommst du dann sozusagen in die Nachtschicht. Und das quasi, wenn du jetzt bei Volkswagen arbeitest, als Stammarbeiterin oder Stammarbeiter, da machst du genau dieses Modell einfach 40 Jahre lang durchgehend. Und ich habe das quasi einfach nur mal 3 Wochen mitgemacht, um so ein bisschen einmal einen Einblick da rein zu bekommen. Und was man schon sagen muss, ist, dass dieser Takt oder diese Taktung durch die Schichtarbeit extrem deinen sozialen Alltag prägt. Also du läufst quasi eigentlich immer schräg sozusagen zu dem Lebensalltag der anderen. Also wenn du Nachtarbeit hast, bist du nicht in der Lage sozusagen deinen Tag gut zu gestalten. Das können ja auch Pflegekräfte und andere ein Lied von singen. Wenn du Frühschicht hast, bist du eigentlich nachmittags zu müde, um abends noch sozusagen in den Verein zu gehen und Fußball zu spielen. Und wenn du Spätschicht hast, das ist eigentlich, finde ich, fast die Schicht, die dir am meisten sozusagen Freizeit klaut, weil du sowohl vormittags eigentlich nicht mehr so richtig was mit deinem Tag anfangen kannst und dann sozusagen der ganze Tag ja bis in die Nacht rein sich reinzieht. Und dann kann es halt sein, dass es auch Überstunden gibt. Das heißt, es wird dann nochmal eine Stunde länger und dergleichen. Dann gibt es Wochenendschichten und so weiter. Also das ist klassische Schichtarbeit, wie sie aber auch schon immer war und wie sie sich auch ja psychisch und physisch total auswirkt auf die Menschen, die dort arbeiten.
Ja, Schichtarbeit hat ja auch massive gesundheitliche Folgeprobleme, die das nach sich zieht. Ne? Das gibt es ja mittlerweile viele Studien auch. Zu. Ja. Ich wollte noch mal was fragen, weil ich das auch gelesen hatte und das so irre klang. Also die Steuerungsvorgaben, die in ein Werk reingegeben werden. Da hatte ich gelesen, dass die EigentümerinteressInnen durchgestellt werden. VW ist ja mehrheitlich im Besitz von Porsche oder der Porsche-Piëch-Familie. Das Land Niedersachsen hat natürlich auch noch gewisse Aktienanteile und Stimmrechte, aber die Mehrheit liegt eben bei Porsche und dann gibt es noch so ein bisschen Streubesitz und Katar ist, glaube ich, noch dran beteiligt. Und das, ja, dass man sich das so vorstellen kann, dass eigentlich vor allem über die Stückzahlen und die Ertragsvorgaben so ein Laden so gesteuert wird. Das heißt, dass einfach von oben gesagt wird, okay, ihr müsst jetzt das und das erbringen und dass diese Erwartungen zum Teil dazu führen, dass es um Produktivitätssteigerungen geht von bis zu 5% pro Jahr. Und wenn man das so liest, kann man das erstmal gar nicht so glauben, was da alles so rausgepresst werden soll. Aber deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
Ja, also es sind definitiv, ich habe vielleicht so ein kleines Beispiel da aus der Linie, wo ich mitgearbeitet habe. Das kann jetzt sozusagen nicht genauer betiteln, um was es sich da gehandelt hat. Aber es war tatsächlich so, dass wir als Team zu fünft quasi in der Lage waren, 120 Teile zu fahren am Tag. Und das war sozusagen knackig, aber machbar, sage ich mal. Und tatsächlich in der Zeit, wo ich da mitgearbeitet habe, kam die Nachricht rein, der Konzern X, den wir sozusagen zuliefern, will in China mehr Teile verkaufen. Sprich, in 2 Wochen soll diese Linie in der Lage sein, doppelt so viele Teile zu fahren wie jetzt. Und die Kollegen haben mich so angeguckt wie du gerade, also völlig sozusagen, wie soll das funktionieren? Ähnlich ging es auch dem Meister, der das sozusagen da ja sozusagen dann weitertragen muss. Und der Unterabteilungsleiter hat im Grunde, genau wie du sagst, einfach diesen Auftrag bekommen. Ob er das jetzt sozusagen sozusagen geregelt bekommt oder nicht, ist dann quasi die andere Frage. Ich würde sagen, faktisch für diese Linie sind das sozusagen ja Gewinn- und Produktivitätsziele, die tatsächlich von extern gesetzt werden und eigentlich wirklich unrealistisch sind. Also diese Linie kann nicht doppelt so viele Teile fahren wie zuvor. Die kann aber natürlich ein bisschen mehr Teile fahren. Und ich glaube sozusagen, meistens geht es eigentlich darum, dass man sozusagen rausquetscht, was noch möglich ist.
Jetzt gab es ja die harte Tarifauseinandersetzung bei VW. Du hast die ja schon angesprochen, vielleicht mal kurz zur Erinnerung. VW hatte ja mit einem Paukenschlag im letzten Herbst für alle Standorte alle Tarifverträge gekündigt und damit sozusagen eine jahrelang gelebte, ja, wenn man es so nennen will, Sozialpartnerschaft. Und das Management hatte das ja damit begründet, dass europaweit die Nachfrage für die Produktion von jährlich 500.000 Autos fehle und das ist so, sei so ungefähr die Auslastung von 2 Werken. Und deswegen brauche man jetzt ganz dringend Massenentlassungen, Werksschließungen und eine pauschale Lohnkürzung von 10%. Und dann folgten ja Auseinandersetzungen und es waren ja auch Zehntausende Beschäftigte auf der Straße. Und das Schlimmste konnte dann auch mit Hilfe der Gewerkschaft und eben den Beschäftigtenprotesten abgewehrt werden. Aber Einschnitte gab es natürlich trotzdem. Ich will da jetzt gar nicht auf diesen ganzen Tarifvertrag eingehen, der ja auch sehr komplex und sehr umfangreich ist. Aber welche Folgen hat dieser Tarifabschluss für den konkreten Arbeitsalltag zum Beispiel in Kassel? Also wie hat man gemerkt, was verschärft sich jetzt nochmal für die Belegschaft?
Also man kann das sozusagen vom jetzigen Standpunkt noch gar nicht so richtig beurteilen. Weil quasi, so wie du gesagt hast, der Deal jetzt erst quasi konkret ausgearbeitet werden muss pro Standort. Also im Grunde hat man sich ja ganz oben darauf geeinigt zu sagen, damit die Werke nicht geschlossen werden und damit die Beschäftigungssicherung zumindest jetzt erstmal noch 4 Jahre weiterläuft, gehen wir den Deal ein, zu sagen, da müssen wir jetzt Kosten reduzieren. Also massiv Personal abbauen, geht ja um 30.000 Beschäftigte auf 120.000 in Deutschland. Wir müssen Effizienzsteigerung, Prozessoptimierung machen in den Werken, was im Grunde sozusagen ein anderes Wort für Rationalisierungsprogramme ist. Und wir müssen insgesamt die Kapazitäten reduzieren der Werke. Das war ja sozusagen so, darauf hat man sich geeinigt. Und jetzt liegt es quasi tatsächlich an den Werken oder an den Standorten selber, zu gucken, wie man eben mit Betriebs- und Standortvereinbarungen quasi ganz konkret diesen Kosteneinsparungszielen eigentlich nachkommt. Da hat sozusagen der Obervorstand quasi gar nicht mehr so viel mit zu tun. Die gucken nur darauf, dass eben die entsprechenden Ziele jetzt quasi realisiert werden und sich realisieren. Ich glaube, was man schon trotzdem sagen kann, also so auf subjektiver Ebene und was die Kolleginnen mir erzählen, ist, das war eine Schocktherapie und die wirkt. Also die hat ihre Wirkung heute in der alltäglichen Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen. Man merkt sozusagen die Erschütterung heute noch. Ne? Ich habe angefangen, vor 1,5 Jahren dort zu forschen und mit den Kolleginnen zu sprechen. Und ich war immer wieder erstaunt darüber, weil die Krise der Automobilindustrie ist ja jetzt sozusagen auch nicht neu. Da gibt es ja sozusagen schon länger Zuliefererbetriebe, die auch schon zu sind und so weiter. Also eigentlich schon eine drastische Krise im Laufen. Und ich war immer wieder erstaunt, dass die Kollegen bei Volkswagen nie in Sorge um ihren Job waren. Also es gab viel Sorge, gelingt das mit der E-Mobilität und so weiter und so fort. Aber die hat sich nie auf den eigenen Job bezogen. Das war quasi die Beschäftigungssicherung. Das muss man sich schon sozusagen klar machen, ist die DNA des VW-Arbeiters oder VW-Arbeiterinnen gewesen. Und das wird angeschossen und bleibt sozusagen in Unsicherheit. Ne? Wenn ich jetzt tatsächlich nach dem Tarifkonflikt mit den Kollegen spreche, dann haben die Sorge um ihren Job. Und jetzt fallen Erzählungen zu, ich habe Angst, dass Baunatal Detroit wird. Das ist auf jeden Fall sozusagen neu. Und das ist natürlich was, wo man auch sagen muss, sowas verändert Arbeit total. Ne? Wie gehe ich da rein? Mit was für einem Gefühl gehe ich jeden Tag zur Arbeit? Habe ich das Gefühl, dass es sozusagen morgen eine neue Info reinkommt und so weiter, die tatsächlich jetzt auch an meinem Stuhl sägt. Ne? Weil Leiharbeiter sind alle raus in allen Werken. An die Befristeten wird jetzt sozusagen, an denen wird geknabbert. Naja, und dann fragen sich ja alle, okay, aber wer ist die nächste Randbelegschaft sozusagen, die kommt? Ne? Also das sind diese subjektiven Effekte. Es gibt natürlich ganz konkrete Sachen, die jetzt diskutiert werden. Ich kann da jetzt auch nicht ganz in die Interna gehen, weil die in Debatte sind, aber vielleicht als ein so ein Problem oder Eindruck. Also einerseits gibt es eben die Einigung, dass man Personal abbaut, 30.000 habe ich ja gerade schon gesagt. Jetzt ist erstmal die gute Nachricht, dass 20.000 von diesen Kolleginnen und Kollegen sogenannte Altersteilzeitprogramme gesagt haben, dass sie die akzeptieren würden. Das heißt, es gibt sozusagen erstmal einen sozialverträglichen Personalabbau. Gleichzeitig sieht man ja, sind immer noch 10.000 Menschen, die sagen, ich möchte Volkswagen eigentlich nicht verlassen, weil ich habe hier einen gut bezahlten Job und einen unbefristeten Job und das ist in Zeiten wie diesen extrem viel wert. Fragt sich also, was macht man jetzt mit diesen 10.000 Menschen? Und parallel zu dieser Frage gibt es dann eben diese ganzen Prozessoptimierungen und Effizienzsteigerungen und Rationalisierungsprogramme. Das heißt zum Beispiel, Meisterinnen und Meister unter Abteilungsleiter, unter Abteilungsleiterin sind angewiesen, ihre Pünktchenpläne ihrer jeweiligen Abteilung neu zu studieren. Pünktchenpläne sind quasi Personaleinsatzpläne. Ist auch ein hartes Wort, ne? Pünktchenpläne. Da steckt schon ziemlich viel hinter. Jede Person ist ein Punkt. Die gucken jetzt und müssen dann sozusagen Werksleitung und so weiter darstellen und zeigen, wo kann ich eigentlich Tätigkeiten einsparen, wo vielleicht sogar eine halbe Stelle, im besten Fall sozusagen, wo man dann eine besondere Auszeichnung bekommt, eine Planstelle. Das sind sozusagen jetzt tatsächlich so ja, Sitzungen, Workshops, die laufen. Und wenn dich das dann trifft, also du jetzt auf einer Stelle arbeitest, einer Planstelle, die vakant wird, weil die Leute sagen, die brauchen wir eigentlich nicht mehr, dann gerätst du auf eine sogenannte Transferstelle. Und das sind dann diese Stellen, wo klar wird, an denen wird richtig gearbeitet und Druck gemacht, wo die Leute halt befürchten, erstmal werden sie rumgegeben im Werk, weil man sie nicht mehr gebrauchen kann. Und denen wird dann im Grunde natürlich auch ihr Job auf eine gewisse Art und Weise, wenn nicht bewusst, aber unbewusst so natürlich auch madig gemacht.
Also der Druck wird erhöht, damit die quasi von selbst die Segel streichen und Volkswagen verlassen.
Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, auch Kosten einzusparen, die jetzt diskutiert werden. Es geht zum Beispiel um Pausenzeiten.
Wie viel Pause haben die Leute überhaupt in so einer Schicht?
Es kommt drauf an. Das ist tatsächlich die richtige Frage, weil also normalerweise natürlich, so wie alle anderen auch, rechtlich festgeschrieben, 30 Minuten Pause auf 8 Stunden steht hier zu. Jetzt ist in so Industriebetrieben ja so, dass überwiegend viel taktgebunden gearbeitet wird. Also du sozusagen deine Zeit nicht selber einteilen kannst, sondern dir das Fließband quasi dir den Takt und die Zeit vorgibt. Und bei sogenannten taktgebundenen Tätigkeiten ist tatsächlich tarifvertraglich so festgeschrieben, gibt es die sogenannte Steinkühlerpause. Das basiert auf so einem IG Metaller aus den 70er Jahren, der die damals durchgesetzt hat, dass du, wenn du taktgebunden arbeitest, hast du das Recht auf 5 Minuten Pause pro Stunde. Und das kann man sich natürlich jetzt ausrechnen, dass du bei einer 8-Stunden-Schicht 5 Minuten pro Stunde hast du natürlich nochmal 40 Minuten drauf. Das ist sehr viel wert und sehr wichtig. Also ich habe das eben mitbekommen und kriege das auch erzählt von den Kolleginnen und Kollegen. Du brauchst wirklich diese Zeit, sonst wirst du ein bisschen verrückt. Ne? Also wenn die Teile sozusagen an dir vorbeifahren und du keinen Schritt zurück machen kannst. Es gibt ja auch so eine Stehpflicht an den Maschinen. Ne? Du darfst eigentlich die Linie auch nicht verlassen, während du da arbeitest. Dann sind diese 5 Minuten Pause halt total wichtig. Jetzt kannst du solche Pausen nicht mal eben abschaffen. Aber was natürlich schon diskutiert werden kann, ist, sind die Tätigkeiten, die die Kolleginnen und Kollegen machen, sind die eigentlich noch taktgebunden oder nicht? So kann man auch sozusagen Kosten einsparen, weil dann geht es natürlich um 40 Minuten Arbeitszeit pro Tag.
Also da geht es jetzt tatsächlich über Umwege richtig darum, diese Steinkühlerpausen anzugreifen. Das zeichnet sich schon ab.
Kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, heftig. Also wirklich, vor allem nach dem, was du geschildert hast, wie die eh schon arbeiten müssen. Ich habe mich gefragt, um jetzt vielleicht mal auf dieses Feld zu kommen, der sozial-ökologischen Transformation. Das steht ja im Zentrum auch der ganzen Konflikte oder auch Erzählungen, die ja unterschiedlich darum gestrickt werden. Und es ist ja schon so, auch wenn jetzt irgendwie immer wieder Fraktionen in der Automobilindustrie auch dafür Druck machen, dass das der Verbrenner länger genutzt werden soll und länger laufen soll, dass natürlich irgendwie die E-Mobilität grundsätzlich nicht mehr in Frage steht und dass sozusagen der große, ja, die große Herausforderung ist, wie uns jetzt immer erzählt wird, dass man auf diesem Feld und Markt deutlich konkurrenzfähiger werden muss, um eben Marktanteile gegenüber China wieder gut zu machen, beziehungsweise sich für die Exportmärkte gut aufzustellen. Und ich hatte jetzt gelesen, der Studie von Dörre und anderen, dass je mehr man an den Hallenboden rankommt, desto mehr oder eher ist das Wort Transformation ein Unwort und E-Mobilität eher auch, wird sie kritisch gesehen. Und gleichzeitig, das war ja auch Bestandteil dieser Studie, gab es eine Umfrage, wo die Beschäftigten sehr, sehr wohl in einer großen Anzahl sagen, eine der größten Herausforderungen ist der Klimawandel. Und da fragt man sich natürlich so ein bisschen, wie geht das zusammen? Oder was sind die Blicke der Beschäftigten eben auf dieses Feld E-Mobilität. Vielleicht kannst du das für uns mal so ein bisschen auseinanderdröseln, weil das ist sicher vielschichtig.
Ja, ist es auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass das, was Klaus Dörrow und die Kollegin herausgefunden haben, ziemlich wichtig ist und man da eigentlich sozusagen weiter tiefen bohren muss. Also warum ist das quasi so, dass umso näher man dem Hallenboden kommt, dass es desto mehr Skepsis eigentlich gibt. Und was ich so ein bisschen probiere, im Grunde daran anschließend zu gucken, ist, dass man sich eigentlich die betriebliche Transformation, also wenn man so will, die Transformation im Kleinen, in einer kleinen Abteilung, dass man die mal genau anguckt und guckt, was entstehen da eigentlich für Probleme und wie sozusagen wirken die sich dann wiederum aus eigentlich auf die Einstellung zur E-Mobilität, zu einem E-Auto und so weiter. Und was ich da jetzt so bisher auf jeden Fall sehe oder so beobachtet habe, ist zum Beispiel, dass man kann das so als psychodynamisches Grundrauschen vielleicht von einer Fabrik beschreiben. Das ist schon immer so erzählt worden von IndustriearbeiterInnen, auch in der Automobilindustrie, aber auch eben auch woanders, dass es so dieses Gefühl gibt, wir sind nur eine Nummer. Also diesen Satz, glaube ich, hört man wirklich in jeder Halle sozusagen. Wir sind Objekt von betrieblichen Steuerungsprozessen, was jetzt so mir viel begegnet ist. Wir sind eine Verschiebemasse, wir sind Stückzahlaffen, also sozusagen zum Objekt gemacht. Das würde ich sagen, ist so dieses wirklich Grundrauschen in der Fabrik. Und das ist meine Beobachtung zumindest, wird durch die Transformation, die betriebliche Transformation, total verstärkt. Das fängt damit an, dass Kolleginnen sozusagen über die Transformation, so wie auch Klaus Dörrow und andere das beschrieben haben, eigentlich sagen, dass es sozusagen ein Prozess ist, der mit ihnen gemacht wird. Also die sagen zum Beispiel darüber, ich werde transformiert. Man transformiert mich. Ne? Also sozusagen ein total passiver Prozess. Und gleichzeitig ist es eben so, wir haben ja eben schon über die Marktsteuerung dieser Unternehmen gesprochen. Es ist gar nicht so, dass die Unternehmen so funktionieren, dass du jetzt sagen kannst, also in einer Abteilung, die ich jetzt sehr eng begleite, ist es wirklich total krass, dass die nicht genau sagen können, wann läuft denn jetzt diese alte Abteilung, die quasi noch was mit dem Verbrenner zu tun hat, exakt aus, sodass ich mich darauf einstellen kann. Dann und dann muss ich als einzelne Arbeiterin eben beginnen, in der neuen sozusagen E-Linie zu arbeiten. Dieser Zeitpunkt ist nicht klar, weil der sozusagen vom Markt immer wieder verschoben wird, kann man so sagen. Und das macht die Kolleginnen wirklich verrückt. Dann gehen die irgendwo hin, finden dann wiederum nicht den entsprechenden Gesprächspartner und niemand kann ihnen sagen, wann es soweit ist und wo sie hinkommen werden. Also die können dir eigentlich gar nichts sagen. Die wissen nur, sie arbeiten in einer Abteilung, die jetzt ausstirbt. Das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, das ist ein großes Problem in der betrieblichen Transformation. Und das sind Erfahrungen, die übersetzen sich dann sozusagen in die große Transformation. Also das ist was sich andere ausdenken, aber wo vor allem nicht reflektiert wird, nicht mitgedacht wird, was eigentlich mit den Menschen ist, die diese Transformation eigentlich machen sollen. Und ein anderes Problem, was ich auch total krass finde, was man wirklich auch angucken muss, ist, neue Technologie, wie jetzt auch die Dekarbonisierung oder die E-Motoren insgesamt, bedeutet nicht zwingendermaßen, vor allem nicht im ersten Schritt, dass die Kolleginnen mehr Erfahrungen sammeln, mehr Wissen sammeln, sondern dass sie im ersten Schritt ganz viel Erfahrungen und Fähigkeiten verlieren. Also Kollegen sagen zu mir, sie haben einfach die Sorge, dass sie jetzt mit dem Umstieg in die andere Abteilung, wo irgendwas mit E-Motoren jetzt hergestellt wird, dass sie da zurück in die Grundschule kommen und andere das Sagen haben. Und ich meine, man muss sich überlegen, es ist extrem schwer, überhaupt eine Stellung sich zu erarbeiten in so einem Betrieb. Ne? Die sind extrem anonymisiert, eine Nummer auf dem Werksausweis und so weiter. Dass du da dein eigenes Gebiet ja auch so ein bisschen eroberst in so einer Abteilung, das braucht Jahre. Dann hast du dir 10 Jahre sozusagen was erarbeitet, hast eine Erfahrung, weißt an Punkten mehr als der Meister, kannst du tricksen, die Maschinen kennst du und so weiter. Das wird dir alles genommen. Und das, glaube ich, sind dann Erfahrungen, die man einfach reflektieren muss, die dazukommen. Na, und vielleicht eine letzte Beobachtung, die ich jetzt gerade erst gemacht habe, die ich aber politisch, glaube ich, ziemlich interessant oder, glaube ich, relevant ist, wer sind eigentlich die Kolleginnen und Kollegen, die betriebliche Transformation besonders belastet? Also wen trifft es eigentlich am härtesten? Und das, würde ich sagen, sind tatsächlich diejenigen, die da seit 40 Jahren im Betrieb arbeiten, sehr fleißig jeden Tag zur Arbeit kommen, die dir wirklich an 2 Händen aufzählen können, wie viele Tage sie krank gemacht haben, die sozusagen in den 80er, 90ern stolze VWler waren, durch dick und dünn gegangen sind, aber jetzt aussortiert werden. Also die sind zu alt, damit sie noch transformiert werden. Das lohnt sich nicht, die sozusagen richtig einzuarbeiten, weil die noch 3-4 Jahre da bleiben, müssen aber 3-4 Jahre irgendwie noch versorgt werden. Und das sind wirklich die, so ein bisschen wie im Sportunterricht, die an der Linie stehen bleiben und als letztes quasi noch irgendwo hingewählt werden. Und das ist natürlich für so einen Kollegen, es sind jetzt auch viele Männer dann in dem Fall tatsächlich, einen Baunatarer, der da mit seinem Gefühl die Region mit aufgebaut hat, am Ende seiner Berufslaufbahn extrem degradierend, total würdelos, also ein total heftiger Anerkennungsverlust. Und das sind dann auch die Kollegen, die mir am meisten begegnen mit dieser E-Mobilität, das ist doch ein Scheiß. Es gab mal sozusagen die deutsche Handwerkskunst, den guten Verbrenner, der läuft für 30 Jahre. Die E-Akkus liefern nicht, Infrastruktur gibt es sowieso nicht, verstehen sie alles nicht, wollen sie auch nichts mit zu tun haben. So.
Das sind ziemlich heftige Degradierungserfahrungen, die du da beschreibst. Das fand ich auch einen interessanten Punkt, den ich mir vorher gar nicht so klar gemacht habe, aber der ja da auch schon irgendwie mitschwingt von dem, was du jetzt erzählst, dass man sozusagen dadurch, dass man im Inneren ja so hilflos den betrieblichen Vorgaben von oben gegenübersteht, auch der Leistungsverdichtung, den neuen Anforderungen und was weiß ich, wie man da funktionieren muss, als so ein kleines Rädchen im Getriebe, dass auch Studien wie eben bei Dörre und den anderen dann zeigen, darüber, weil man im Inneren im Betrieb nicht viel tun kann, dagegen kann, werden die Konflikte darum umso härter im Außen ausagiert, also im Politischen. Jetzt ist die Ampel nicht mehr an der Regierung, aber dass sich umso härter damals eben der Hass gegen die Grünen in Teilen dann Bahn gebrochen hat oder auch gegen die Klimakleber, weil die sozusagen für zu so einer Projektionsfläche werden. Und das führt einem natürlich zu der ganz großen Frage, was macht man eigentlich, wenn man solche Grundkonstellationen hat? Also dann ist ja eigentlich die Schlussfolgerung naheliegend, dass wenn man diesen Konflikt und diese Herausforderung einer sozialökologischen Transformation vernünftig bearbeiten will, dass man viel stärker wieder in die Betriebe rein muss und sich diese betriebliche Wirklichkeit angucken muss und diese Fremdbestimmung und dagegen was tun muss und ja dann letztendlich natürlich auch die Eigentumsfrage ins Zentrum rückt. Aber wie siehst du das?
Ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich glaube, das, was in der Studie Klasse gegen Klima von Dörre und Co. beschrieben wird, ist auf jeden Fall ein total wichtiger Punkt, wie die Rechten sozusagen gewinnen, dass sozusagen diese Kompensation degradierender Arbeitserfahrungen, dass die AfD und die Rechten das sozusagen aufgreifen können. In dem Sinne quasi, dass sozusagen das Gefühl, ich bin total sozusagen eingeschränkt, freiheitsberaubt in meiner Arbeitserfahrung. Ich brauche sozusagen die ultimativ gegensätzliche Kompensationserfahrung im Freien. Und das sind dann die Antiverbotsparteien, die da sozusagen total zugreifen können. Das ist ein Zusammenhang.
Also wie die Grünen zum Beispiel mit Antiverbotspartei jetzt.
Konsumverhalten wird gesteuert. Ich darf noch nicht mal essen, was ich will und so weiter. Aber ich glaube, sozusagen darüber hinaus gibt es jetzt eine weitere Gefahr. Ich meine, man muss ja gucken, in einem halben Jahr sind die Betriebsratswahlen in ganz Deutschland, aber eben auch in der Autoindustrie. Und es gibt natürlich schon die Gefahr, dass sich sozusagen rechte Kräfte mehr formieren. Ne? Also im Osten, in Zwickau, im Volkswagenwerk gibt es ja schon eine rechte Liste, die da sozusagen die IG Metall madig macht. Aber es gibt sozusagen auf jeden Fall diese Gefahr. Und ich glaube, sozusagen darüber hinausgehend, was jetzt in der Studie bei Dörre und Co. klar wurde, geht es schon um eine Gefahr, dass die Rechten es schaffen, diese degradierenden Erfahrungen, aber viel auch sozusagen diese, man könnte vielleicht sagen, resignierte Lebenswelt, resignierte betriebliche Lebenswelt, dass du zwar einen Tarifkonflikt hattest, dass du so hart angeschossen worden bist von dem Unternehmen, aber so viel ist gar nicht passiert. Also du bist bloß irgendwie 2 Tage rausgekommen und so weiter, also rausgegangen zum Streik. Es war nicht der große Kampf, der sozusagen eigentlich jetzt hätte mal anstehen müssen. Das ist alles, was mir die Kollegen sozusagen wiedergeben. Also so eine resignierte Stimmung, dass darin die AfD so leichtes Spiel hat oder rechte Listen, weil sie sich einfach als Antithese, obwohl sie gar nicht viel machen, die haben ja keine Arbeitspolitik, Gewerkschaftspolitik, irgendwas in diese Richtung, was sie anbieten können, die sind einfach die Antithese. Und ich glaube, deswegen haben die so auch gibt es die Gefahr, dass mit den Rechten sozusagen eine Reaktivierung oder Repolitisierung dieser Resignation stattfinden kann in den Betrieben. Die müssen gar nicht so viel machen. Die müssen einfach auf gut Deutsch gesagt ihr Maul aufmachen und dadurch die Kollegen das Gefühl, es entsteht wieder Konflikt. Es gibt wieder Leute, die beschuldigen andere und so weiter. Hier wird sozusagen eine Erzählung entwickelt, die ich lange Zeit gar nicht gesehen habe. Ne? Also so Stichwort adressatenlose Wut, was wir ganz am Anfang hatten. Aber ich glaube, sozusagen ein bisschen in diese Richtung, würde ich sagen, wie du gemeint hast, muss auch sozusagen die gewerkschaftliche Arbeit wieder stärker funktionieren. Aber auch die linke Diskussion um Transformation.
Also ich habe... Kannst du das nochmal ein bisschen abschichten? Also vielleicht einmal mit Blick auf den Betrieb und vielleicht auch, was ihr da macht oder wo du dran bist, aber auch natürlich geblickt auf die ganze Gesellschaft.
Ja. Also ich glaube, im Betrieb habe ich das Gefühl, geht es eigentlich darum, dieses, ich sag mal, den Kernschmerz des Automobilarbeiters, der Automobilarbeiterin zu mobilisieren, an das Kernanliegen von dem anzugehen. Und ich würde sagen, das ist und bleibt dieses zum Objekt gemachte Dasein. Und die Frage ist sozusagen, wie bohrt man das auf? Weil ich glaube, wenn du da rankommst, dann hören dir die Kolleginnen und Kollegen auch wieder zu. Dann kannst du wieder Vertrauen aufbauen quasi, was du einfach über viele Jahrzehnte jetzt auch verloren hast. Und gerade, wir haben jetzt fast noch nicht gar nicht so viel drüber geredet, aber gerade über den Tarifkonflikt ist viel Vertrauen verloren gegangen.
Weil die Gewerkschaft nicht stärker den Konflikt noch gesucht hat?
Also die Kollegen, sagen mir, dass sie sich stärker gefühlt haben, wie das Ergebnis war, was am Ende bei rausgekommen ist. Und das ist eine harte Abrechnung. Das kann man jetzt sozusagen politisch, gewerkschaftsstrategisch und so weiter auch anders einordnen und sagen, das müssen wir vielleicht ertragen, weil es war nichts anderes möglich in diesem Moment. Aber das ist das, wie die Kollegen das empfinden. Es wäre viel mehr drin gewesen. Die meisten Kollegen sagen zu mir, wir waren noch gar nicht streiken. Also wir sind doch bloß einfach ein bisschen früher von der Arbeit gegangen und das in 2 Tagen. Warum haben wir nicht einmal richtig gestreikt? Und wieso wurde das ganze Ding quasi, Stichwort Weihnachtswunder, noch vor Weihnachten abgeräumt? Bei dem Großangriff sozusagen. Ne? Das ist auf jeden Fall, was die Kolleginnen mir so feedbacken. Naja, und in diesem Sinne, glaube ich, muss man Vertrauen wieder aufbauen. Und ich glaube, da hilft so im Grunde zu sagen, der Konflikt muss zurück in die Konfliktpartnerschaft. Also, und ich glaube, das gelingt halt mit Beteiligungsformaten, mit Kampagnen, die auch versuchen, sozusagen Mitbestimmung zu etablieren in dem Betrieb. Also in so eine Richtung zum Beispiel diskutiert wir jetzt auch ein bisschen in Kassel, was man da so bei den Betriebsratwahlen noch machen kann. Also ich glaube, im Grunde sind die Gewerkschaften auf eine gewisse Art und Weise in einer Bringschuld, dass sie wirklich auch so nicht nur passive Begleiter vom Unternehmen sind und immer an Punkten gucken, was man Schlimmeres verhindern kann, sondern eigentlich aktive Gestalterinnen wieder werden müssen quasi von Betrieben. Also im Grunde, wenn man so will, muss IG Metall sich langfristig die Frage stellen, wie schaffen wir es, 90% Orga-Grad, die wir auf dem Zettel haben, in aktive Mitgliedschaft zu übersetzen? Das ist die Voraussetzung davon, dass sozusagen ja, sozial-ökologische Transformation überhaupt gelingen kann. Also gerade sind wir an einem ganz anderen Punkt, aber ja, das ist, glaube ich, so, was ich dazu sagen würde.
Vielleicht da nochmal ganz kurz eingehakt. Das heißt aber einerseits, die IG Metall oder auch die Betriebsräte müssen beteiligungsorientierter werden, mehr aktivieren, die Leute wirklich mitnehmen auf Augenhöhe. Und andererseits, aber für was mitnehmen, würde bedeuten, man muss gegen diese rigide betriebliche Steuerung angehen. Man muss sozusagen gegen die Vermarktlichung angehen und muss quasi wieder kämpfen für eine Arbeit, die ein Stück mehr Würde hat. Und aber letztlich heißt es ja auch tatsächlich, dass man dann irgendwie ja nicht drumherum kommt, auch die Frage zu stellen, wer verfügt hier eigentlich über, in welcher Art und Weise über die Produktionsmittel, oder? Also die Eigentumsfrage steht dann doch am Ende.
Am Ende auf jeden Fall. Ich meine, die Frage ist, was muss man der Frage noch vorbauen, damit man sie realistisch stellen kann? Und also ich glaube, es gibt ganz viele Wege, Beteiligung zu organisieren. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass die, was wir vorhin besprochen haben, dass diese Pausen geklaut werden. Ne? Die Pausen, das ist ja nicht nur eine also psychische und physische Entlastungsfrage, sondern da wird ja auch kollektiver Raum geklaut. Ne? Also dass du einfach noch weniger Zeit hast, um mit deinen Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Wenn man das dann als Problem identifiziert und sagt, es ist eigentlich eine Voraussetzung für eine aktive Mitbestimmung im Betrieb, dass Solidarität unter den Kolleginnen überhaupt gelebt wird, dass es dafür Räume gibt. Wie kann man da denn jetzt eigentlich drauf reagieren? Also welche Möglichkeiten gäbe es, in so einem Betrieb auch als Betriebsrat eventuell alternative Modelle zu entwickeln? Dann gibt es zum Beispiel diese Debatte um Betriebsratssprechzeiten, die man zu kollektiven Sprechzeiten ummodellieren kann. Solche Sachen. Also ich glaube, wenn man will, kann man da kreativ werden und an verschiedenen wirklich auch kleinen Aspekten sozusagen an dieses Grundproblem halt rankommen. Und das Zweite ist, also das ist jetzt für mich, die ich nicht in den Verantwortungen stecke und so, immer alles viel leichter gesagt als getan. Aber ich glaube schon, dass die Streikbewegung auch aus dem Krankenhaus beispielsweise schon viel an Beteiligung lernen kann, was jetzt so einen unmittelbaren Tarifkonflikt angeht. Und da gibt es eben schon die große Kritik jetzt von den Kolleginnen, was ich auch einfach beachtlich fand, dass es eben zu wenig Rückkopplung gab. Also, dass irgendwo in Wolfsburg verhandelt worden ist, aber dass du eigentlich dich zu wenig informiert gefühlt hast und am Ende voll verendete Tatsachen gestellt worden bist. Da sind wir jetzt noch ganz weit von entfernt, aber ich finde, zumindest in die Debatte darf man ja schon geben, dass es diese Delegiertensysteme beispielsweise im Krankenhaus gibt, wo man einfach versucht, eine Tarifbewegung auch an Punkten zu demokratisieren, um die Kolleginnen und Kollegen eigentlich in die Lage zu versetzen, selber auch über die Ergebnisse ihrer Tarifbewegung mit verhandeln oder mitbestimmen zu können.
Und wenn man jetzt nochmal gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich darauf blickt, das nochmal oder das als Abschlussfrage. Es gibt ja durchaus auch von der IG Metall mitgetragen, ich glaube im Januar 2024 verabschiedet, so ein Positionspapier zur Verkehrswende, das sehr weitgehend ist, zusammen mit dem ADFC, also dem Fahrradverband, sage ich mal, und der Eisenbahnergewerkschaft und noch weiteren. Das würden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Also auf der theoretisch-konzeptionellen Ebene ist da ja viel passiert und geht auch eigentlich viel zusammen. Und gleichzeitig gibt es ja so eine Kluft, die man wahrscheinlich erstmal überwinden muss zwischen der Klimabewegung auf der einen Seite und im Automobilarbeiter auf der anderen Seite. Weil klar, es gibt jetzt so die E-Wende, die kommen soll, aber die Automobilindustrie steht immer noch mehrheitlich für das Verbrennerauto, für große SUVs, die mehrheitlich vor allem produziert werden und so weiter und so fort. Das heißt, wie schafft man es überhaupt, da Allianzen zu bilden, die auch tragfähiger sind in der Zusammenarbeit? Oder was braucht es gesamtgesellschaftlich da?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine große Frage. Ich habe das Gefühl, dass wir zumindest, wenn wir über Allianzen nachdenken und ja überlegen sozusagen, was führt diese jeweiligen gesellschaftlichen Akteure zusammen, dass wir eigentlich mehr tatsächlich über das sprechen sollten, wozu du mich jetzt befragt hast, also im Grunde die Arbeitserfahrungen der AutomobilarbeiterInnen. Weil ich glaube, dass man erst, wenn man sozusagen wirklich ein bisschen tieferes Verständnis dafür entwickelt, was wirklich sozusagen dieser Lebensraum Automobilarbeit, was der eigentlich bedeutet, was der mit dir machen kann, aber auch in seinen Widersprüchen. Ne? Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie degradierend diese Erfahrungen sein können, aber die sind ja häufig total widersprüchlich. Ne? Also gibt da immer sozusagen so eine Ambivalenz in diesen Erfahrungen zwischen total identitätskränkend, aber auch identitätsstiftend zugleich. Aber dass wir eigentlich sozusagen in einer breiteren sozusagen ja, gesellschaftlichen Debatte oder Zivilgesellschaft eigentlich erstmal auch sensibilisieren müssen für diese Arbeitserfahrung und dann eigentlich, glaube ich, schon auch über politische Projekte und Konzepte nachdenken müssen, die Arbeit ins Zentrum stellen. Also als ja sozusagen vermittelnde Kategorie. Weil ich glaube, manchmal schießt man sich zu doll auf diese Frage E-Mobilität, Verbrenner und so weiter ein. Was meines Erachtens auch für die Beschäftigten selber gar nicht das Kernanliegen eben ist. Also und nicht das, was sie am meisten beschäftigt. Das wird ihnen fast manchmal so in den Mund gelegt, dass sie sozusagen, dass Automobilarbeiter sich irgendwie für im Besonderen gegen oder für E-Mobilität oder Autos interessieren. Also sprich, ich glaube, wir reden eigentlich zu viel über die Produkte der Transformation und zu wenig eigentlich über die Erfahrungen der Transformation. Und da, glaube ich, kann man eigentlich an vielen Punkten andocken. Weil ich glaube, du hattest es vorhin auch einmal selber erwähnt, es ist ja nicht so, dass die AutomobilarbeiterInnen sozusagen in die Kategorie Klimaleugner gehören. Im Gegenteil, es gibt ja Umfragen, wo auch bei AutomobilarbeiterInnen, auch wenn die sozusagen, ich sag mal, eher am konservativen Rand dann in den Gesamtumfragen stehen, sind es immer noch zwischen 60% und 70%, die eigentlich sich Sorgen um den Klimawandel machen. Ist ja klar, sozusagen, die haben auch Kinder und machen sich Sorgen. Die leben vor allem da, wo ich viel forsche, auch ganz viel auf dem Land. Also die kennen sozusagen die Probleme von Trockenheit und dergleichen. Die lieben ihre Naturschutzgebiete, die drumherum liegen. Bei uns ist das zum Beispiel der Edersee, der ja auch bedroht werden kann und so weiter. Es gibt ganz viele sozusagen Anliegen, die unmittelbar ökologisch sind und von ihnen sozusagen produziert, also von ihnen auch angesprochen werden. Und ich glaube sozusagen über diese lebensweltlichen Erfahrungen, glaube ich, muss man mehr sprechen wie über die Produkte. Das wäre, glaube ich, so ein Learning quasi für mich jetzt aus der Zeit.
Ja, total interessant. Rhonda, vielen, vielen Dank für das Interview und ich hoffe, dass wir mit so einem kleinen Einstieg zumindest in das, was so betriebliche Realitäten sind, hier ein Stück weit dazu beitragen, dass wir auch über Gewerkschaften hinaus uns damit mehr beschäftigen, weil ich finde es total schlüssig, wie du das dargestellt hast. Wenn wir irgendwie über eine Mobilitätswende im Großen sprechen wollen und die voranbringen wollen, dann müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, was eigentlich in den Betrieben bei den Beschäftigten los ist. In diesem Sinne sehr vielen Dank und dir auf jeden Fall noch viel Erfolg für die weitere Arbeit.
Danke.
Okay, das war das Interview und ich kann total gut verstehen, Eva, warum du nach dem Treffen auf der Geburtstagsfeier gesagt hast, das klingt so, das ist so spannend, da wollen wir jetzt mal ein Interview draus machen, was wir dann auch voll absenden, weil Rhonda kann das auch wirklich toll erzählen. Und ich habe das Interview ja im Vorfeld schon angehört und war da auch sehr beeindruckt über die Lebensnähe und wie plastisch das mal so rüberkam, was da auf dem Hallenboden so passiert und wie es den Menschen geht. Was mich interessieren würde jetzt erstmal als erste Frage an dich wäre, was hat dich denn eigentlich am nachdenklichsten gemacht in diesem Gespräch oder danach?
Also zum einen auch an mir selber festzustellen, dass dieses Fabrikinnenleben eigentlich eine totale Blackbox ist und dass extrem wenig Menschen ja überhaupt mitbekommen, was da wirklich abgeht und dass es gleichzeitig so wahnsinnig wichtig ist, das ein Stück weit mehr zu verstehen und sich auch wirklich empathisch so ein bisschen reinzuversetzen, was Leute da an Arbeit verrichten müssen unter einem Herrschaftssystem, was so fordernd ist und einen auch so kaputt machen kann. Und dass es eben so wenige Leute mitbekommen, ist halt ein Riesenproblem, wenn man eben, wie Rhonda das ja auch tut, diesen Zusammenhang herstellt, den ich auch total überzeugend finde, dass diese große sozial-ökologische Transformationsfrage so eng verknüpft ist mit dem, wie die Transformation sich auf betrieblicher Ebene niederbricht oder ausdrückt für die Leute, die das sozusagen ertragen müssen. Und dass, wenn wir da nicht rangehen, das zu verstehen, anzuerkennen und mit den Leuten, so schwierig das vielleicht auch sein mag, wenn Leute erstmal dann vielleicht auch Haltungen haben, die wir jetzt als Linke irgendwie erstmal doof finden, ja, dass es doch darum gehen muss, da irgendwie zusammenzufinden, ohne zu viel zu entschuldigen, aber zusammenzufinden in einer Art und Weise, wo man klar macht, wenn wir eine sozial-ökologische Transformation wollen, dann geht es ganz stark auch darum, wie in den Betrieben gearbeitet wird. Und es muss darum gehen, dass wieder mehr Mitbestimmung stattfindet über diese Art, wie man arbeitet, aber eben auch letztendlich über die Frage, wie Investitionsentscheidungen gefällt werden. Und der zweite Punkt, der mir so ein bisschen Sorge macht, wo ich vorher auch nicht so drüber nachgedacht hatte, ist das, was sie anspricht nach diesem Tarifkonflikt. Also, dass sie sagt, sie beschreibt ja eigentlich, wie sehr es noch in den Belegschaften gärt, weil die sagen, wir waren überhaupt nicht richtig streiken. Bei dem krassen Angriff auf uns hätte es eine andere Antwort gebraucht und dass das, wie Rhonda das ja auch anreißt, womöglich in der nächsten Zeit eher auf dem Konto von rechten Betriebsratslisten einzahlt. Und da habe ich mich auch gefragt, ob die IG Metall es schafft, und sie muss es ja irgendwie schaffen, diese innergewerkschaftliche Aktivierung auf Augenhöhe tatsächlich anzugehen. Also Rhonda reißt es ja an in den Tarifrunden des öffentlichen Dienstes, also in den Dienstleistungsgewerkschaften. Da greift das ja so ein bisschen mehr um sich, dass die Beschäftigten mehr eingebunden werden über Delegiertenprinzipien in diesen Tarifrunden. Das hat auch noch total viel Luft nach oben. Aber das, was sie aus der IG Metall schildert, ist ja wirklich noch ein sehr, sehr starker Top-Down-Prozess von der Gewerkschaftsspitze runter. Mhm. Und dass die Leute sich da überhaupt nicht mitgenommen fühlen. Mhm. Und da muss es wirklich rangehen.
Es gibt ja auch diese Studien, ich weiß gar nicht, wir hatten das, glaube ich, schon mal erwähnt, von Zusammenhang von größeren demokratischen Beteiligungsprozessen in Betrieben, die dann eher dazu führen, dass die Leute weniger rechts wählen. Mhm. Das ist auch ganz interessant, ja. Mhm.
Und was waren so für dich Punkte, die dir so prägend im Kopf geblieben sind?
Also, ich bin ja ein großer Fan von in die Produktionsstätte gehen und die eigentlichen Verhältnisse dort anzugucken. Und was mich total abgeholt hat, deshalb ist auch eigentlich den Schluss, den Rhonda selber zieht aus ihrer Arbeit, nämlich wir reden viel zu viel über die Produkte als über die Erfahrung in der Arbeit. Und das finde ich total richtig. Und was das angeht, die Erfahrung in der Arbeit, dann muss man ja auch angucken, was ist eigentlich das Selbstverständnis derjenigen, die da arbeiten. Und da habe ich natürlich schon gedacht, naja, das ist schon ganz schön doll gefressen von allen, dass sie für jemanden arbeiten, der über ihre Arbeit reich wird. Und da bin ich mir nicht so richtig sicher, wie das ist sozusagen der stumme Zwang der Verhältnisse, hat Marx das genannt, ne? Der stumme Zwang der Herrschaftsverhältnisse, der offensichtlich da wirkt. Ich habe jetzt keine Idee. Ich weiß auch nicht, ob ich da anders wäre. Ich will jetzt überhaupt nicht so irgendwie die sein, die am Spielfeldrand steht. Aber ich finde, in die Richtung müsste man dann, wenn man die Gelegenheit hat, in diese Betriebe reinzugehen und gewerkschaftliche Debatten zu führen, immer mal darauf hinweisen, dass es vielleicht auch nicht ganz in Ordnung ist, wenn wir schon über unsere Erfahrung sprechen, dass die Mehrheit der Menschen dafür arbeitet, und zwar unter diesen Bedingungen, wie sie da geschildert worden sind, dass eine Minderheit sich diese Arbeit aneignet und irre reich wird. Das ist mir nochmal hängen geblieben, weil da würde ich dann auch genau passend zu diesem Punkt, ist mir nämlich auch ein Mitbringsel eingefallen. Aber bevor ich das jetzt sage, wollte ich erstmal nochmal dich fragen, ob du, wenn du ein Mitbringsel hast, würde ich dir jetzt erstmal den Vorzug lassen.
Genau. Ja, ich habe ein Mitbringsel mitgebracht, was vielleicht jetzt hier an dem Interview nochmal so ganz gut anknüpft und das nochmal ein Stück weit erweitert. Wir hatten ja häufiger den Namen des Soziologen Klaus Dörre heute gehört. Und es gibt nochmal ein sehr interessantes Interview, das Elsa Köster vom Freitag mit ihm führt, in einem Podcast, und zwar dem Podcast eben der Wochenzeitschrift Freitag. Der Titel lautet 4 Ideen, wie wir die AfD besiegen können. Und er nimmt da nochmal aus seiner Perspektive und Forschung eben in der Automobilindustrie den Ball auf und vertieft nochmal etliche Punkte, die wir hier heute nur so ein bisschen angerissen haben. Das Interessante ist, dass er da auch nochmal viel stärker auf Ostdeutschland guckt. Und der Podcast ist zwar von Anfang 2024, als gerade die großen Demonstrationen gegen die AfD auf der Straße waren, aber der hat an Aktualität, was man tun kann und müsste gegen das Erstarken der AfD, nichts an Aktualität verloren. Und ich finde den nochmal sehr interessant. Klaus Dörre vertieft da unter anderem auch nochmal diese ganze Frage von, wir brauchen mehr Mitbestimmung in den Fragen der Investitionsentscheidung. Aber das ist wirklich nur ein Aspekt unter vielen interessanten. Also den lege ich euch nochmal sehr ans Herz. Wir schreiben es in die Shownotes. Und du, Sabine, was hast du mitgebracht?
Also erstmal was ganz Kleines. Stefan Krull, den hatten wir hier schon mal, der auch bei VW war und einen Blog führt, wo er die aktuellen Ereignisse bei VW auch kommentiert. Wenn da nochmal jemand was zu diesem Haustarif bei Volkswagen, der zum 1. Juli ja ausgelaufen ist, erfahren möchte, er analysiert den da auf seinem Blog. Wir machen den Link in die Shownotes. Und er spricht ganz klar, um es auf den Punkt zu bringen, von einem gigantischen Lohnraub durch die Eigentümer und das Management. Das Mitbringsel geht ein bisschen in eine ganz ähnliche Richtung. Offensichtlich ist es doch ein bisschen bekannt, das war mir gar nicht klar, dass ich zum Thema Vergesellschaftung arbeite, weil vor ein paar Wochen hat mich jemand angeschrieben, den ich nicht kenne, über Facebook, über die Direct-Message-Funktion. Und zwar war es ein Vertrauensmann, der schon 40 Jahre bei VW in Kassel arbeitet. Und der am 4. Juni dort bei einer riesigen Betriebsversammlung eine Rede gehalten hat. Und diese Rede hat er mir geschickt. Und er hat mir auch dazu geschrieben, dass er viel Applaus bekommen hat bei dieser Betriebsversammlung. Und ich fand es total nett und habe mir das durchgelesen, was er da geschrieben hat. Das ist jetzt zu lang, das möchte ich jetzt nicht wiedergeben. Er hat natürlich ganz kurz kritisiert, dass jetzt Kriegsproduktion stattfinden soll, also nicht mehr Autos, sondern Panzer gebaut werden sollen an manchen Standorten. Er hat natürlich Privateigentum an Produktionsmitteln kritisiert. Er hat irgendwie kritisiert, dass diese 35.000 Stellen, hat er in seiner Rede geschrieben, abgebaut werden sollen, dass die Leiharbeiter weggeputzt werden, wie Fliegen von der Fensterscheibe und so. Aber wo ich drüber gestolpert bin und was ich dann nochmal nachrecherchiert habe, dass er geschrieben hat, mit dem Geld, womit Porsche sich jetzt in Salzburg einen Privattunnel bauen lässt durch den Berg zu seiner privaten Luxusvilla, hätte man jetzt auch die Leiharbeiter weiter beschäftigen können. Und da habe ich gedacht, was, Porsche in Salzburg Tunnel, das hatte ich noch gar nicht gehört, ja, habe das mal nachrecherchiert. Und in der Tat, ich finde es wirklich krass, hat Wolfgang Porsche, Hauptanteilseigner von VW, vor 4 Jahren die Stefan Zweig Villa gekauft für 8,4 Millionen Euro. Er möchte diesen Sommer mit seiner Familie da einziehen. Er saniert sie gerade. Und weil das offensichtlich in Salzburg ein bisschen schwierig ist, so einen Berg hochzufahren, hat er die Stadt gefragt, ob er nicht einfach so durch den Fels so einen Tunnel bauen kann zu seiner Villa, um dort dann 8 Parkplätze oder 9 wahrscheinlich auch für seinen Luxusfuhrpark hinstellen zu können. Die Stadt hat gesagt, ja, Wegerecht musst du aber bezahlen, 40.000 Euro, also quasi nichts. Genau, Peanuts. Und das ist erst jetzt nochmal hochgeholt worden. Und jetzt ist es auch umstritten, ist auch nicht klar, ob das jetzt passieren soll, weil man eigentlich aus Umweltperspektive sagt, man wollte diese Felswände eigentlich erhalten und da keine Löcher durchbohren. Und ich fand es halt irgendwie interessant, weil Stefan Zweig ist im Grunde genommen derjenige, der dessen Bücher verbrannt worden sind zur Nazi-Zeit, der vor dem Faschismus flüchten musste, sich dann später das Leben genommen hat. Und jetzt zieht da jemand ein mit Prumporius, dessen Großvater sich Hitler in den Hals geschmissen hat. Und ich finde es irgendwie alles so krass, diese Geschichte. Und die ganze Geschichte, warum er das überhaupt machen kann, ist, weil überall auf der Welt und auch vor allen Dingen in Deutschland Leute arbeiten für das, was er sich dann quasi als Reichtum aneignet. Das ist das, was mir da nochmal, was ich nochmal so schön finde, was das bebildert, was ich vorhin gesagt habe. Und der vorletzte Punkt kurz, ich habe da nochmal geguckt auf der Webseite von Porsche, habe ich mich nochmal ein bisschen nach den genauen Eigentümerverhältnissen, wie die zueinander stehen. Und ja, also Porsche ist tatsächlich da doch der wichtigste Anteilseigner, aber sie schreiben, und das möchte ich hier nochmal kurz sagen, ihre Investitionsstrategie von Porsche, ja, es ist nämlich nicht so, dass sie deshalb investieren, weil sie Arbeitsplätze in was weiß ich wo in Kassel schaffen wollen oder weil sie irgendwie die Bedürfnisse von uns nach Porsche stillen wollen, sondern sie zielen darauf ab, wortwörtlich steht hier, ich zitiere, auf die Wertschaffung für ihre Aktionäre und diese orientiert sich an der Wertsteigerung und an den Dividenden. Ganz klar, also falls jemand nochmal mir erzählt, die schaffen uns ja auch Arbeitsplätze. Ja, das ist aber nur ihr Mittel, wie man jetzt sieht, wenn sie mehr Rendite machen wollen oder mehr als eigentlich ginge jetzt, dann werden halt auch Leute entlassen. Und der Vertrauensmann, und damit runde ich die Geschichte ab, der mir da gestern von seiner Rede erzählt hat, hat nochmal darauf hingewiesen, dass es in der IG Metall-Satzung diesen bekannten Paragraphen 2 gibt, die Demokratisierung der Wirtschaft. Und da habe ich auch noch mal ein bisschen mich informiert, wie ist denn innerhalb der Belegschaften und der Gewerkschaften die Debatte um diese Demokratisierung? Und da wurde mir dann gesagt, ja, es gibt Einzelne, die da vielleicht ernsthaft drüber nachdenken, aber im Grunde genommen wird es als komplett unrealistisch leider abgetan.
Ja, da müssen wir ran. Ne? Das ist die große Herausforderung. Das ist ja auch das, was Hans-Jürgen Urban immer wieder sagt.
Richtig.
Ne? Der im geschäftsführenden Vorstand der IG Metall sitzt. Ja. Vielen Dank, Sabine, für dieses Mitbringsel. Ich hatte da vor kurzem drüber gelesen, über diesen Tunnel und fand es auch völlig irre. Also ich hatte gelesen, dass da jetzt auch tatsächlich eine Protestbewegung sich gegen formiert. Ja, aber da schlackert man wieder nur mit den Ohren, wenn man das hört. Ja.
Ja, auch dir danke, Eva, für das tolle Interview. Ich würde denken, wir sind damit am Ende. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit bei allen und hoffe, es hat gefallen. Und wie immer können Sie uns schreiben unter der Adresse armutszeugnis@rosalux.org. Wir lesen wirklich alles. Wir antworten auch immer, wenn auch nicht immer sofort. Aber wir sind interessiert und freuen uns. Und damit auf Wiederhören.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.